Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Unser Gast heute Vormittag in SWR1 Leute ist Achim Berg, seit knapp 3 Jahren Präsident des Bitkom-Branchenverbandes, zuständig damit für deutsche Informations- und Telekommunikationsfirmen. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Ja, vielen, vielen Dank. Guten Morgen.
Wir leben an der Schnittstelle zwischen analogem und digitalem Zeitalter. Wie viel an Ihnen persönlich ist noch analog?
Das ist eine gute Frage. Ich bin natürlich Informatiker. Ich habe irgendwann, auch wenn es schon fast 30 Jahre her ist, Informatik studiert, mache alles digital, nutze die digitalen Themen. Also es ist natürlich die Sachen, die man im Auto nutzt, wenn ich Verkehrsnachrichten fahre. Das ist natürlich alles, das nutze ich vorne. Ich probiere auch so ziemlich alles aus. Also wenn es irgendwas Neues gibt, dann kaufe ich das, probiere das aus, teste das und entscheide, dann möchte ich das haben oder nicht.
Was haben Sie zuletzt ausprobiert?
Also natürlich so wie Alexa oder solche Themen oder Heizungssteuerung. Alles, was so Haustechnik ist, probiere ich komplett. Ich habe wahrscheinlich auch eins der modernsten Häuser schon seit 20 Jahren.
Programmieren Sie selbst?
Ich mache viele Dinge selber. Ja klar, wenn Sie es nicht selber machen, verstehen Sie es nicht. Und gerade so, wir haben vor 20 Jahren ein neues Haus gebaut und ich wollte einfach da ein digitales Haus haben. Aha. Und ich habe mich da selbst dran gegeben, natürlich. Und
kommen dann, Sie da ohne fremde Hilfe aus?
Ich komme sehr weit ohne fremde Hilfe.
Okay.
Und, aber dann weiß ich auch, wovon ich rede.
Sind Sie insofern, was die Manager und Topmanager angeht, eine Ausnahme, weil viele aus dieser Gruppe doch noch sehr in der analogen Zeit leben und in dieser Zeit verhaftet sind?
Da sprechen Sie ein wichtiges Thema an. Natürlich ist es so, dass viele Leute nicht so intensiv damit in Kontakt geraten wie ich, mit der Digitalisierung, mit der Transformation. Und das merkt man auch. Natürlich eine Reihe auch unserer CEOs der großen DAX-Konzerne, die verstehen schon grob, was da passiert. Aber viel angelesen. Und der Unterschied zwischen anlesen und wirklich tun ist natürlich da. Ich weiß natürlich genau, was ist möglich. Ich verstehe die Dinge tiefer. Und ich glaube, von denen, die wirklich digitalen Hintergrund haben, gibt es nicht so riesig viele.
Wann wird die analoge Zeit endgültig untergehen?
Ich glaube, ich weiß nicht, ob es komplett untergehen wird, aber ich bin mir sicher, dass sich die Digitalisierung wird sich weiter beschleunigen. Das ist ein Thema, was nicht weggehen wird, sondern wir werden eine Digitalisierung, es wird immer schneller gehen. Aha. Und das ist diese Gefahr. Es ist keine lineare Entwicklung, sondern exponentielle. Und das unterschätzen wir, glaube ich, alle sehr.
Aber dann wird die Kluft zwischen denen, die diese Entwicklung mitmachen und auch mitmachen wollen, und denen, die abgehängt werden, weil sie zu alt, zu schwach, zu wenig kompetent sind, immer größer werden.
Das ist ein riesiges Problem. Das sehen wir in Deutschland hier. Wir haben ungefähr ein Viertel der Bevölkerung, die Digitalisierung mehr oder weniger ablehnen. Und dieser Graben, der sich da bildet, der hält natürlich, das ist ein Riesenproblem für die Industrie, für die Wirtschaft, auch für alle. Wir können nicht Deutschland digitalisieren, wenn wir diesen Widerstand haben.
Ja.
Und wir müssen auch jetzt, wenn wir zum Verband gleich kommen, wir müssen das angehen, wir können das nicht ignorieren.
Aha.
Es gibt viele Bereiche, es beginnt in der Bildung, in der Infrastruktur, auch in der öffentlichen Verwaltung. Da haben wir viele Dinge, die wir deutlich besser machen könnten.
Ja.
Und wir müssen dieses Thema angehen. Deshalb gibt es auch von unserem Verband, da können wir gleich mal tiefer diskutieren, wir haben uns vorgenommen, am 19. Juni einen Digitaltag zu veranstalten in ganz Deutschland, dass mal jeder Feuerwehr, jedes Unternehmen, jeder mal zeigt, was ist eigentlich digital möglich, was gibt's heute schon, um den Leuten die Angst zu nehmen.
Aha.
Und das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Aufgaben, die wir in Politik, aber auch in den Verbänden haben.
Und auch in diesen jeweiligen Branchen, auf diesen Gebieten, die Sie gerade angesprochen haben, ist die Diskrepanz zwischen dem, was die Einzelnen machen, vermutlich sehr, sehr groß.
Es ist riesig. Und das ist zum Beispiel, wenn Sie bei Unternehmen, wir haben bei Unternehmen nur ungefähr 20% investieren aktiv in Digitalisierung.
Ja.
Und wenn Sie dann die 80% fragen, sag mal, ihr wisst doch, dass es kommt, warum tut ihr das nicht?
Ja.
Dann sagen 37% der Manager, wir haben keine Zeit.
Bitkom-Präsident seit knapp 3 Jahren, wobei das ein Ehrenamt ist und hauptberuflich machen Sie was ganz anderes.
Ja, hauptberuflich war ja natürlich viele Jahre, habe ich Unternehmen geleitet, auch große Unternehmen, und bin seit etwas über 3 Jahren oder schon fast 4 Jahren bin ich im Private Equity Bereich. Das heißt, wir investieren in Unternehmen, helfen denen zu wachsen und auch die digitalen Unternehmen weiterzuentwickeln. Das ist unsere Aufgabe, und das ist ein Unternehmen, was weltweit tätig ist und in allen Ländern der Welt und auch recht erfolgreich.
Was konkret machen Sie da?
Also ich bin in sogenannte Operating Partner, also zum Beispiel so Unternehmen wie Flixbus oder sowas, da besitze ich als Beiratsvorsitzender im Beirat und bei anderen auch Großunternehmen und helfe den Unternehmen im Prinzip, ihren Wert zu wachsen. Und auch so meine Erfahrung, die ich natürlich in meinen vielen, vielen Jahren der Unternehmensführung gesammelt habe, auch diesen jungen Gründern, die ja extrem talentiert sind, weiterzugeben.
Gehen Sie auch in Unternehmen rein, sanieren, machen kaputt und verkaufen es dann zum bestmöglichen Preis?
Das ist genau das, was wir nicht machen. Es gibt ja mal irgendwann dieser böse Begriff der Heuschrecke, da sind wir weit von weg. Das machen genau das Gegenteil. Wir versuchen eigentlich gerade bei jungen Unternehmen, denen zu helfen, zu wachsen. Das heißt, was mache ich richtig, wie organisiere ich mich, wie kann ich Umsatz generieren? Wir gehen nie rein und gucken, wo kann ich zerschlagen oder wo kann ich irgendwo Kosten sparen. Das machen andere.
Und bei diesen Jungen ist sehr viel kreatives Potenzial.
Ja, das macht totalen Spaß. Wer sagt ja mal, in Deutschland sind wir eigentlich ein Land der Startups. Mhm. Das ist riesig. Wir haben riesig viele Ideen in Deutschland. Es gibt wirklich Unternehmen, die sind beeindruckend, und zwar Hunderte. Mhm. Und es gibt die sogenannten Einhörner, die man immer zählt, das ist die eine Milliarde wert sind. Und da gibt es in Deutschland eine ganze Reihe von, die wirklich kreativ und tolle Ideen haben. Also wir haben in Deutschland keinen Mangel an Startups und keinen Mangel an guten Ideen.
Aber viele von denen haben doch das Problem, ganz am Anfang überhaupt einen Kredit zu bekommen.
Nee, der Anfang ist immer leicht. Das Thema ist, also das erste Jahr eines Startups ist gar nicht so schwer. Also wir haben dann ein bisschen Geld und fangen auch an. Ja. Schwierig ist es, nachdem man das erste Mal Geld bekommen hat, eine gute Idee hat, dann so über den gewissen, so zwischen diesen ersten zwei Jahren und dann den dritten, vierten Jahr, wo es wirklich größer wird. Da ist so eine kleine Rolle. Und da muss man halt zeigen, dass man gute Ideen hat, dass das Geschäftsmodell trägt, dass man wandelbar ist und gute Manager hat.
Und diese Startups sind im Regelfall auch Mitglieder bei Bitkom?
Ja, also der Bitkom, auf den Bitkom zu sprechen zu kommen. Bitkom ist der Digitalverband. Das heißt, wir sind nicht wie diese klassischen Verbände, die Sie kennen, vertikal in einer Automobilverband oder Elektroindustrie, sondern wir sind ja natürlich als Digitalverband horizontal über allen Industrien drüber. Das heißt, bei uns ist organisiert natürlich die klassischen Industrien wie Telekommunikation, die ganze Informationstechnik, aber auch die Automobilhersteller oder eine Airbus oder eine Miele oder was. Also alles die sich wirklich intensiv mit digitalen Themen beschäftigen. Und wir sehen uns da auch nicht als klassischen Verband, wo man sagt, wir haben eine Meinung und müssen die durchdrücken. Sondern bei uns ist es eher so, dass wir auch für die Bundesregierung und auch für die Minister, auch für die Ministerien ein sehr guter Ansprechpartner sind. Was muss ich tun als nächstes? Wie kann ich mit dem Thema Daten umgehen? Was muss ich bei der Infrastruktur tun? Was ist in der Bildung wichtig? Wie kriege ich die öffentliche Verwaltung besser hin? Das sind so Themen, die wir treiben.
Da ist viel versäumt worden in den letzten Jahren.
Ja, leider. Deutschland ist, das ist leider so. Ich hatte gerade noch das Thema Last Call Germany, hat man gerade auch veröffentlicht, wo wir darum gehen, dass wir in den nächsten 5 Jahren der Digitalisierung mächtig aufholen müssen. Und Deutschland hat das Problem, dass wir auch im europäischen Vergleich in vielen Dingen Mittelmaß oder ganz schlecht sind. Also um ein Beispiel zu nennen, wir sind in Europa in der Digitalisierung ungefähr auf Platz 12. Mhm. Das kann als führende Nation nicht unser Anspruch sein. Aber in dem Thema öffentliche Verwaltung sind wir auf Platz 24. Und das ist natürlich ein massiver Abstiegsplatz. 6 Plätze nach hinten gefallen. Wir sind in Deutschland nicht gut.
Herr Berg, waren Sie in Davos dieses Jahr?
Ich bin dieses Jahr nicht da gewesen. Ich war schon einige Male da, aber dieses Jahr habe ich es mir erspart.
Erspart heißt, das ist keine vergnügliche Veranstaltung?
Ja, weiß ich nicht. Also auf der einen Seite, Davos sieht im Fernsehen immer so toll aus, aber selbst die Anreise nach Davos, inklusive der Kosten, was da auf einen zukommt. Also ein Beispiel war, ich hatte vor 2 Jahren noch 2 Club-Sandwich bestellt und das kostet auch mal gut schon mal 96 Euro. Also das ist aber nicht das, was mich stört. Ich finde einfach, das ist diese großen Veranstaltungen, die Reden, die man dann sieht, die sind interessant, die gucke ich beim Fernsehen an. Es ist auch interessant, die ganzen Kollegen und die Wirtschaftsbosse zu treffen, aber es ist auch ein Stück weit immer das Gleiche. So ein bisschen täglich grüßt das Murmeltier.
Okay.
Ich habe das gerne gemacht, ich bin auch gerne hingefahren, auch die Diskussionen waren gut, aber es ist sehr aufwendig und ich habe mich einfach entschieden, dieses Jahr da nicht hinzufahren.
Wir wollten darüber sprechen, welche Defizite es in Deutschland gibt, was die Digitalisierung angeht. Was fällt Ihnen da als allererstes?
Also vielleicht erstmal 2, 3 Sätze vorab. Viele fragen ja, mein Gott, ist es denn so schlimm und Digitalisierung, wir machen das schon. Aber wenn man sieht, in welcher Geschwindigkeit sich die Digitalisierung positiv auch in unsere Wirtschaft bringt, also es beim autonomen Fahren, das sind ja viele, viele Dinge, die wir sehen. Und dass es extrem wichtig ist, das auch wirklich voranzutreiben. Und jetzt kommt der Punkt. In Deutschland ist es so, dass wir, wie vorhin schon gesagt, in nahezu allen Messgrößen zurück sind. Wir sind überhaupt nicht digital und aus vielen, vielen Gründen. Und ich gebe dann nicht nur der Politik die Schuld, sondern auch der Industrie. Also für mich sind 3 Bereiche wichtig. Auf der einen Seite das Thema digitale Bildung. Dass wir unsere Jugendlichen, unsere Schüler nicht wirklich digital ausbilden, digital auch wirklich ertüchtigen, dass sie verstehen, wie funktioniert das eigentlich? Wie funktioniert die Digitalisierung? Kann ich eine Programmiersprache lernen? Das machen wir überhaupt nicht. es geht auch so, auch wir nutzen auch gar nicht die digitalen Möglichkeiten der Weiterbildung oder auch der Schulbildung, dass sie zum Beispiel hingehen und Videos zeigen und interaktiv sind. Weil man ist ja nachweislich viel aufnahmefähiger, wenn ich das interaktiv sehe.
Wobei ich da kurz sagen darf, es gibt einen Hirnforscher in Ulm, Manfred Spitzer, der sagt, da stecken große Gefahren drin, Digitalisierung macht Kinder dumm.
Ja, mit diesem Herrn streite ich mich für mein Leben gern. Ich sage nämlich genau das Gegenteil. Ich habe irgendwann mal gesagt, jedes Grundschulkind braucht ein Handy. Aber nicht, weil ich gesagt habe, dass es jetzt ein Handy benötigt, sondern die Gefahren der Digitalisierung muss auch gelehrt werden. Es muss den Jugendlichen und den Kindern gezeigt werden, wie gehe ich damit um? Wie surfe ich richtig im Internet? Okay. Und das sind Punkte, die mir wichtig sind. Und die können wir nicht nur den Eltern überlassen. Die müssen wir in der Schule bringen. Ich würde vielleicht noch die beiden anderen Punkte nennen, bevor wir ins Detail gehen. Also das Thema digitale Bildung ist ganz wichtig, machen andere Länder wesentlich besser. Und da habe ich Erfahrungen, weil mein Sohn auch im Ausland zur Schule gegangen ist. Das zweite Thema ist
in den USA.
In den USA, genau. Und in England. Das zweite Thema ist das Thema Infrastruktur. Da reden wir natürlich über 5G, das werden wir gleich noch machen, aber wir reden auch über intelligente Verkehrsführung und Stromnetz und Smart Grid. Das dritte Thema ist die digitale Verwaltung, wo wir nahezu letzter in Europa sind.
Woran liegt das?
Das liegt natürlich an einem Föderalismus, klar, aber der Föderalismus hat ja nicht nur Negatives, sondern es liegt daran, dass wir uns viel zu langsam auf Standards einigen, auf gemeinsame Möglichkeiten, das einzusetzen, dass wir uns unheimlich schwer tun, zwischen Bund und Länder diese hinzubekommen, dass wir Systeme auch angleichen können. Da sind wir fürchterlich zurück, sehr analog. Das merkt jeder, der aufs Amt geht. Weil es gibt überhaupt keinen Grund, wenn ich einen neuen Personalausweis brauche, dass ich da aufs Amt laufe. Das kann ich auch gerne digital machen.
Haben Sie eine Idee, wie man die Schwerfälligkeit der Bürokratie und der Verwaltung ändern kann?
Also Vorschläge gibt es ganz viele, aber es ist ganz einfach. Es geht ganz einfach darum, endlich mal entschlossen zu handeln, durchzugreifen und auch mal diese Diskussionen sein zu lassen, wer darf eigentlich jetzt hier was. Da wäre es auch mal ein bisschen Pragmatismus im Föderalismus, auch bei dem Innenministerium und auch beim Staatssekretär, wäre da mal ein bisschen mehr Pragmatismus angetan. Und das ist, glaube ich, der Punkt, da stehen wir uns fürchterlich im Weg und sind viel zu langsam.
Digitalisierung, Defizite in der Digitalisierung in Deutschland. Herr Berg, womit fangen wir an? Mit dem Glasfaserausbau?
Gerne.
Das ist Ihr Thema, Lieblingsthema?
Lieblingsthema weiß ich nicht. Es geht generell um das Thema 5G, Glasfaser und so weiter. Also ich glaube, ich brauche hier niemandem zu erklären, dass das Thema Infrastruktur und schnelles Internet wichtig für alles ist. Für die Wirtschaft vor allen Dingen noch viel mehr als für die Privathaushalte. Aber es ist ein ganz wichtiges Thema. Das Thema Glasfaserausbau und so weiter. Ich will nicht sagen, dass ich damit unzufrieden bin. Es geht voran. Es gibt immer noch Regionen, die abgehangen sind. Das geht so nicht. Aber wir können gleich mal diskutieren, wie die Politik da helfen kann, auch die Unternehmen. Bei dem Thema 5G vielleicht mal zwei, drei Erklärungen, was da eigentlich, weil 5G wird ja in der Bevölkerung gesehen, als jetzt bekomme ich auch schnelles, mobiles Internet.
Ja.
5G ist aber in dem heutigen Ausbaustand eigentlich nur, das ist eine sehr kurze Distanzen, kann ich im Prinzip nur sehr schnelles Internet, aber nur in sehr engen Bereichen, also gerade mal 500 Meter oder 1 Kilometer um einen Funkmast herum bauen. Das wird in der Zukunft weitergehen, also die sogenannten 4G, die heutige LTE-Technik, die geht ja schon mehrere Kilometer, die wird irgendwann ausgetauscht werden durch 5G. Mhm. Und 5G hat den großen Vorteil, dass die Geschwindigkeit im Internet, also in beide Richtungen, sehr schnell ist. Das heißt, ich kann in nahezu Echtzeit Maschinen steuern, kommunizieren. Das ist der große Vorteil von 5G. Und das zu bauen, das braucht die Wirtschaft dringendst. Gerade so das Thema IoT, also das Nutzen, dass die Maschinen sich selber steuern.
Ja.
Die ganzen. Das ist der Punkt, wofür ich dringend 5G benötige.
Bedeutet aber viele neue Funkmasten, die kein Mensch will.
Das ist genau der Punkt. Das ist das Verrückte bei der ganzen Sache. Also auf der einen Seite brauche ich sehr viele Funkmasten. Also mal, ich gebe mir mal eine Zahl. Wenn Sie 5G mit der heutigen Technologie, also mit der Bandbreite, da in bundesweit flächendeckend ausrollen, brauchen wir über 600.000 Funkmasten.
Okay.
600.000, dann verspargeln wir Deutschland. Ich glaube, das will keiner. Muss auch nicht sein, weil es werden Frequenzen frei in den nächsten Jahren, die weitergehen können, die jetzt gerade noch für andere Themen genutzt werden. Aber das Thema Mast bauen, wir haben jetzt bei der Versteigerung den 4 Mobilfunkanbietern über 6 Milliarden Euro aus der Tasche gezogen.
Ja.
Das war ein völlig falscher Ansatz.
Warum?
Weil jetzt geht die Bundesregierung hin und sammelt 6 Milliarden ein und will das irgendwie wieder verteilen. Warum ist man nicht hingegangen und hat gesagt, wir haben 150 Regionen und jeder der Mobilfunkanbieter kann auf eine Region bieten zum Beispiel.
Mhm.
Und kann sagen, teilweise gibt es da Geld für, wenn ich da hingehe, wenn es halt im ländlichen Raum ist oder ich bezahle Geld. Um dann im Prinzip das Geld nicht den Mobilfunkanbietern wegzunehmen, sondern bei den Mobilfunkanbietern zu lassen. Da hätte man alleine schon 25.000 Masten mit bauen können.
Okay, ist jetzt anders gekommen? Ist man mit diesem Ausbau trotzdem auf einem guten Weg?
Also der gute Weg liegt darin, dass man eine geschickte Sache gemacht hat bei der Ausschreibung. Man hat gesagt, du musst bestimmte Mindestgeschwindigkeiten hinbekommen. Das heißt nicht zwingend 5G, das geht auch mit 4G, also mit der jetzt aktuellen Technologie. Und man hat gesagt, du musst bestimmte Wasserstraßen, Autobahnen und Regionen musst du jetzt ausbauen. Das heißt, das passiert jetzt, aber es ist natürlich, das Problem ist, es fehlt natürlich eine Menge Geld. Aha. Weil es halt die 6 Milliarden, das ist viel Geld, die da weggegangen sind. Und es ist jetzt wichtig, dass die Mobilfunkanbieter, die übrigens alle vier da intensiv dran arbeiten, auch gemeinsam übrigens, dass die jetzt versuchen auszubauen. Aber es gibt leider immer noch zu viele weiße Flecken.
Unser Gast heute Vormittag in SWR1, Leute, ist Bitkom-Präsident Achim Berg. Um es nochmal zu sagen, das ist ein Ehrenamt. Eigentlich, normalerweise machen Sie was ganz anderes, sind als Finanzinvestor unterwegs und haben eine Management-Karriere hinter sich gebracht. Stichwort Telekom, Stichwort Bertelsmann, Arvato, Microsoft.
Genau.
In den USA waren Sie wie viele Jahre?
Ja, ich war 3 Jahre in den USA. Ich glaube, die Thematik, dass man auch diese Erfahrung mit jetzt 25 Jahren auch große Unternehmen geführt, auch mit 50, 60, 70 und 80.000 Mitarbeitern als CEO, man hat eine gewisse Erfahrung und das ist ganz gut, wenn man weiß, wovon man spricht. Und ich habe auch mal irgendwann Informatik studiert, was wirklich nicht schädlich ist, wenn man das Thema Digitalisierung jetzt angeht. Und der Verband Bitkom, der ja sehr viel breiter aufgestellt ist als normale Verbände, weil wir halt sehr breit über alle Themen gehen, da ist das der Hintergrund, dass man diese ganzen Branchen, Software, Hardware, international kennengelernt hat, sehr wichtig. Und in Amerika war ich 3 Jahre für Microsoft.
Aha. Wie spannend waren diese Jahre?
Das ist interessant, weil man nach Amerika Urlaub zu machen, ist ja ganz nett, aber in Amerika zu leben ist eine völlig andere Sache. Auf der einen Seite war ich einer der ganz wenigen nicht-amerikanischen Manager im Top-Management bei Microsoft. Aha. Und ich sag's mal so ganz flapsig, die warten noch nie auf die schlauen Deutschen, sondern da ist natürlich auch ein gewisser Kampf drin. Und interessanterweise denkt das amerikanische Management gerade von der West- zur Ostküste. Also das ist ganz oft so, dass man das alte Europa sieht und Asien, aber das gar nicht so bewusst wahrnimmt. Und die Kultur, die amerikanische Kultur, ist eine völlig andere als die deutsche oder europäische.
Die Lebens- oder die Unternehmenskultur?
Sowohl beides, weil interessanterweise, ich würde zum Beispiel einen Deutschen sehr viel näher an einem Japaner sehen kulturell als an einem Amerikaner. Und das ist jetzt nicht gut oder schlecht, aber es gibt so verschiedene Merkmale, dass man Amerikaner zum Beispiel, auch ein Unternehmer, läuft einfach los und probiert irgendwas. Aha. Die Deutschen planen erstmal. Also der klassische Beispiel, wenn eine Maschine gebaut wird, der Amerikaner fängt, und ich hatte mit einem Unternehmen mal gesprochen, die machen so Müllverbrennungsmaschinen. Aha. Die haben einfach angefangen. Und die erste Maschine war grottig. Und die Deutschen planen 2 Jahre, aber in den 2 Jahren kommt eine hervorragende Maschine raus.
Okay.
Die Amerikaner probieren, die brauchen ein bisschen länger, aber die haben nach einem Jahr eine Maschine. Und jetzt kommt die Krux. Im digitalen Umfeld ist es ganz wichtig, dass sie beginnen und dann verbessern, auch bei Software. Da ist es nicht so, dass man 2, 3 Jahre plant und dann eine perfekte Software rausbringt, weil die wird immer wieder optimiert und man lernt immer weiter.
Das heißt, da haben die Amerikaner einen Leistungsvorsprung?
Da haben die einen intellektuellen, also einen Vorsprung intellektueller Art, weil die einfach probieren. Wobei, fairerweise kommt das jetzt in Europa auch mehr und mehr. Aber diese Art, wie man programmiert, hat sich grundsätzlich geändert und da sind die Amerikaner im Vorteil.
Und die Unternehmens- und Managementkultur in den USA gänzlich anders, wenn man denn, wie Sie, ich glaube nach einem halben Jahr, halbwegs akzeptiert war?
Ja, also das erste halbe Jahr ist immer hart, auch in der fremden Kultur, und es auch zu verstehen, wie die informellen Wege laufen. Ja. Ich würde dann sagen, es ist eine lockere Architektur, also eine lockere Zusammenhalt. Es ist auch sehr, man darf es aber nicht verwechseln mit flapsig. Auch genauso, Steve Ballmer war mein Chef damals und die Gespräche mit ihm waren sehr viel lockerer als ich jetzt, auch sehr viel informeller, aber trotzdem fachlich sehr wichtig und auch sehr tief. Und das ist einfach eine andere Art. Mir hat die besser gefallen.
Es gibt den berühmten Psychiater Peter Docks, der mal eine große psychiatrische Klinik geleitet hat, erstens, und der zweitens festgestellt hat bei der Betrachtung von Top-Managern, dass viele von denen emotional verkrüppelt seien. Würden Sie sich diesem Befund anschließen?
Oh, das ist ein schwieriges Thema. Also vielleicht mal, einem fällt sofort fallen Personen ein. Und es gibt sehr Persönlichkeiten, die sehr polarisieren. Natürlich ist, wenn man jetzt einen Martin Winterkorn nimmt, der ist vielleicht gerade jetzt in der Zeit, wie er geführt hat und wie er ein Unternehmen geführt hat, war es für mich auch sonnenklar, dass dieses Unternehmen in eine Richtung geht, wo einfach Widerspruch ausgeblendet wurde. Es war einen ganz anderen Führungsstil, den ich für brandgefährlich halte, weil im Prinzip geht man hin, alle, die offene andere Meinung haben, wegzubeißen und dann im Prinzip sich nur Ja-Sager zu holen in einer gewissen Struktur und dann auch die geliehene Macht verwechselt mit der eigentlichen Macht. Weil es ist ja nur eine geliehene Macht. Und ich halte diese Art von Persönlichkeiten für sehr gefährlich, weil so gottgleich, selbstherrlich, wollte ich jetzt dieser Person, aber es gibt diese ja, kann ich ein Unternehmen nicht erfolgreich in die Zukunft führen. Weil mir fehlt der kritische Blick und die Innovation, die ich von unten dringend benötige.
Wenn Sie Winterkorn ansprechen, der ja demnächst vor Gericht erscheinen muss, dessen Verteidigungslinie im Zusammenhang mit dem Dieselskandal war ja immer, er hätte von überhaupt nichts gewusst. Und es gibt auch Leute, die ein bisschen Einblick in diese Branche haben, die sagen, kaum glaubhaft bei einem, der jede Schraube und jede Spaltdifferenz bei jedem Auto kennt.
Ich kann das nur bestätigen. Also ich weiß natürlich nicht, um was es geht, aber ich weiß, dass ein Herr Winterkorn sehr detailverliebt war. Und Details sind auch Motorsteuerungen und Details sind auch, wie komme ich durch so ein Thema durch. Also ich kann mir das nur schwer vorstellen, aber das ist nicht mein Job. Das ist der Job der Gerichte, das rauszubekommen. Aber verstehen würde ich es nicht,
wenn es nicht wissen würde. Was Image angeht, hat es auch damit, und Imageverlust angeht, hat es auch damit zu tun, dass Manager wirklich sehr, sehr viel, Top-Manager sehr, sehr viel Geld verdienen. A und B, wenn sie denn Mist gebaut haben und rausgeschmissen werden, meistens auch noch mit einer großen Abfindung vom Hof gehen?
Ich weiß nicht, ob das finanziell ein Grund ist. Ich glaube das überhaupt gar nicht. Ich glaube, dass es viel wichtiger ist, die Visitenkarte mitzuspielen und auch so behandelt zu werden. Also wenn ich der CEO oder Chef eines großen DAX-Konzerns bin, dann habe ich ja eine gewisse Macht, auch man wird ja auch gewissermaßen empfangen und es gibt ja auch Erleichterungen. Ja. Ich glaube, dass das süße Gift ist eher die Macht, die man hat, ohne dann auch zu verkennen, dass es wirklich nur geliehen ist. Ich glaube, das Gehalt und die Abfindung halte ich dafür absolut zweitrangig, weil das ist nicht der Antrieb, da bin ich mir sehr sicher.
Wenn diese alte Unternehmenskultur nicht mehr künftig Bestand haben kann, siehe Winterkorn, stark zu sein und die anderen schwach zu halten, was ist dann die neue und zukunftsträchtige Unternehmenskultur?
Genau, jetzt kommen wir wieder zur Digitalisierung. Also wir leben, Deutschland lebt vom Wohlstand unserer Wirtschaft und die Digitalisierung wird in allen Bereichen einziehen. Das heißt, als Unternehmenslenker muss ich sehr gut verstehen, wo geht's die nächsten 5 und 10 Jahre hin. Ich muss erkennen, wo gehen Trends hin, ich muss wissen, was gibt's an Neuigkeiten, und es gibt nur eine Person im Unternehmen, die das wirklich treiben kann, das ist der Chef, der CEO oder der Geschäftsführer. Der kann nur sagen, wir gehen in diese Richtung, wir investieren in folgende Themen, wir investieren in künstliche Intelligenz, wir investieren in digitale Themen. Wenn der das nicht versteht, er kann es nicht delegieren. Und wir haben das Problem in Deutschland, dass wir über die Hälfte der deutschen Unternehmenslenker gar nicht wissen, was eine Plattform ist. Also zum Beispiel, wie funktioniert dieses Digitalthema? Und da ist der Hund begraben.
Jetzt haben wir einige Mails bekommen von SWR1 Hörerinnen und Hörern, die, ich finde, zu Recht anmerken, was passiert eigentlich mit den vielen Älteren, die bei dieser digitalen Entwicklung nicht mehr mitkommen. Werden die irgendwann komplett abgehängt?
Das ist genau das Problem, was ich auch sehr stark sehe. Wenn es das nicht gelingt, die Älteren und die Abgehängten mit in dieses Thema Digitalisierung, auch in den einfachen Themen mitzunehmen, werden wir ein Problem in der Gesellschaft haben. Ich kann mal nach Dänemark gehen. In Dänemark ist es so, dass man bei dem Thema öffentliche Verwaltung sehr stark auf digitale Themen setzt, weil halt die Leute auch nicht immer nur zum Amt fahren können, die Zeit nicht haben im ländlichen Gebiet und so weiter. Und da ist es so, dass mittlerweile 98,5% aller Dänen den Personalausweis, den Maschinenlesen vom Personalausweis nutzen, um Services online zu bestellen und zu nutzen. Die Älteren haben teilweise die Jüngeren, die sie ihnen erklären. Es ist sehr einfach gemacht. Ja. Aber da sieht man, dass man diese Angst vor dieser Digitalisierung und die Angst vor diesen Themen massiv abgenommen
das
hat.
Das könnte man auch in Deutschland so machen.
Das könnte man in Deutschland sehr gut machen, wenn man unsere Prozesse digitalisieren würde. Aber es geht ja, Stand heute zum Beispiel, ein ganz einfaches Thema. Sie brauchen für alles die sogenannte Schriftformerfordernis. Das heißt, Sie müssen alles von Hand unterschreiben. Okay. Das ist ein einfach zu ändernes Gesetz. Das sind zwar viele Behörden involviert, aber wenn das einfach geändert würde, könnte man viele Dinge und viele Prozesse auch über das Internet, über sichere Verbindungen, über die Nutzung eines Personalausweises handhaben.
Ihr Stichwort aus der ersten Stunde, Bildung und was mit Kindern digital passiert, kommen auch von Seiten der Hörer Einwände, dass die, wenn man nicht genau hinguckt, natürlich auf Seiten sehr schnell sich befinden, die man nicht so gut findet.
Ja, ich fange mal ganz vorne an bei dem Thema Bildung. Bildung ist natürlich das der Motor für unseren Wohlstand in jeder Weise. In Deutschland hat sich in den letzten 40 Jahren nichts getan. Also wenn ich meinen Stundenplan rausziehe und den meiner Enkel, dann ist der identisch. Da steht alles genau das Gleiche drauf. Ich habe es mal gemacht. Okay. Das heißt, wir haben in der Bildung nichts getan zum Thema Digitalisierung, haben aber Stand heute in der Wirtschaft 124.000 offene Stellen in der IT. Also wir haben ein Riesenproblem, die Digitalisierung umzusetzen in Wirtschaft und aber auch in der öffentlichen Hand, dass wir haben ein Problem. Wir müssen die Jugend an das Thema Digitalisierung und Informatik heranführen. Es gibt nur 3 Bundesländer, die Informatik in der Schule anbieten. Und jetzt kommt zu Ihrem Punkt, Sicherheit. Es ist grundfalsch hinzugehen, wenn ich den Schülern sage, du darfst nicht an deinen Laptop gehen und an Handy, weil es ist so gefährlich. Ich muss genau das Gegenteil machen. Und das war mein Punkt, wo ich viel Kritik für bekommen habe, weil die Leute mir nicht zugehört haben. Ich habe gesagt, ich müsste eigentlich jedem Grundschulkind ein Handy oder ein Laptop oder ein iPad oder ein Pad zur Verfügung stellen, damit die Lehrer erklären, wie ich mich im Internet bewege.
Verzeihen Sie aber nichts dran, dass die Cyberangriffe umso bedrohlicher werden, je mehr man von sich im Internet preisgibt.
Das korrekt? Ist, ja, natürlich. Das ist diese Persönlichkeitsthematik. Ich muss auch diesen Jugendlichen beibringen, dass ich nicht frei alle Informationen reinstelle. Passwortschutz. Es gibt natürlich auch jede Menge dunkle Gestalten und Gangster im Internet, aber die gibt es im normalen Leben auch. Also von daher ist das nicht irgendwo, es hat sich nur verlagert und die sitzen halt weiter weg und können besser angreifen. Aber es ist doch grundwichtig, den wirklich zu erklären, wie ich mich verhalte, wie ich Passwortschutz mache, wie ich meine Daten ablege und die ganzen Themen und wo ich hellhörig werden muss, auf welche Links ich auf keinen Fall klicken darf. Das ist ja einfach zu erklären. Man sieht das ja, wenn man eine gewisse Ausbildung hat. Und diese ganzen Informationen, die kann ich doch nicht nur auf die Eltern abwälzen. Die muss ich doch auch in der Schule lehren.
Wenn wir in die Zukunft gucken, wo stehen wir, sagen wir mal, in 20 Jahren, was die künstliche Intelligenz angeht? Was denken Sie?
Also was wir in 20 Jahren sehen, kann keiner vorhersagen. Da liegen wir immer falsch, haben wir bisher falsch gelegen. Da sind wir zuverlässig auf der falschen Rille. Ich versuche es mal 15 Jahre in der Größenordnung. Die künstliche Intelligenz, die ja eigentlich keine Intelligenz ist, sondern ein sehr stark, sehr schnelles Machine Learning, Algorithmen und so weiter, wird exponentiell wachsen. Das heißt, was wir heute so sehen, dass ich zum Beispiel ein Übersetzungsprogramm habe, das wird in Kürze schon auch in Echtzeit sein. Also wenn Sie Englisch sprechen, ich Deutsch, würden wir uns in einer Sprache verstehen können, weil es in Echtzeit übersetzt würde. Die sehen ja auch zum Beispiel, wenn Sie Ihren Verkehr, also Ihren Traffic ausrechnen, wo Sie hinwollen, diese ganzen Programme, das wird alles sehr, sehr schnell gehen. Das sind alles Themen, die wir sehen. Und ich glaube, den größten Sprung werden wir in der Medizintechnik sehen oder in der Medizin selber. Das ist, glaube ich, ein großer Segen der Digitalisierung. Sie werden wie heute schon im klinischen Umgang, sie werden Herzinfarkte oder auch Schlaganfälle sowas vorhersagen können in bestimmten Umständen. Das heißt, es wird irgendwann Pflaster geben, die intelligente Pflaster, die merken, dass im Körper sich was verändert. Ja. Also jetzt die normalen, nicht die, wo sich irgendwas verstopft. Ja. Sie werden in bestimmten Krankheiten, werden sie einfacher heilen können. Sie werden im Krebs auch unter Umständen durch Mikrooperationen, die auch vielleicht nur durch die Blutbahn geschehen, viele Dinge ändern können. Auch diese CRTs und MRTs werden so viel leistungsfähiger werden. Das sind ja Riesendaten, die sie da haben, dass sie in der Lage sein werden, auch kleinste Metastasen zu erkennen.
Das sind die positiven Perspektiven. Ja. Gibt es auch negative?
Ja, also das Negative ist im Prinzip das, haben wir noch alles im Griff. Mhm. Ich nehme mal ein einfaches Beispiel. Sie gehen zu einer Bank und wollen einen Kredit haben. Mhm. Dann kann es durchaus sein, dass nicht der Bankangestellte, sondern ein Algorithmus, eine Maschine entscheidet, bekomme ich den Kredit oder bekommen Sie den Kredit oder nicht? Und das gibt es natürlich in vielen Fällen. So, und sobald wir Entscheidungen an eine Maschine abgeben, entmündigen wir den Menschen. Aha. Also ich bin sehr damit einverstanden, dass wir Entscheidungen vorbereiten in vielen Bereichen. Aber die wirkliche Entscheidung muss ein Mensch fällen. Ich gebe das mal in ein Thema, was ja in aller Munde ist, autonomes Fahren. Ja. Bei autonomem Fahren ist es ja so, wenn das autonome Fahren wirklich Realität wird in 10, 15, 20 Jahren, wann auch immer, dann wird ja eine Maschine entscheiden, wo sie hinfahren. Und ich garantiere Ihnen jetzt schon, beim autonomen Fahren wird es auf jeden Fall deutlich weniger Verkehrstote geben. Aber es wird der Fall passieren, dass sie aus einer Kurve rutschen oder was weiß ich. Dann entscheidet eine Maschine, fahre ich vor dem Baum, links an oder rechts an dem Baum vorbei. Die Maschine kann viel schneller entscheiden als ein Mensch und stellen sich vor, links wird der alte Herr und rechts eine Familie mit 3 Kindern. Ja. Wer soll das entscheiden? Und da kann es nur eine Lösung geben. Es kann nur ein Zufallsgenerator sein. Dann kann es der Maschine nicht
Die Maschine überlassen. Würde entscheiden, der alte Herr wird umgefahren, damit die Familie leben bleibt.
In Deutschland wird es vielleicht so, aber in anderen Kulturen ist es völlig anders. Okay. Das ist ja kulturell ein Riesenunterschied, aber man darf diese Entscheidungen nicht einer Maschine überlassen. Und das ist die große Gefahr, die ich sehe. Und das geht ja noch viel weiter. Wir haben Killerdrohnen, andere Themen. Wenn Sie in diese Richtung gehen, ich glaube, wir müssen uns heute Gedanken machen, wie das in Zukunft aussehen soll, wer das macht. Das tun wir, glaube ich, nicht tief genug.
Alles total spannend. Und wenn ich Ihnen dieses Kompliment machen darf, also mit Ihnen könnte ich problemlos noch mal 2 Stunden weitermachen. Danke, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank.
Eins gehört.